In diesen Tagen steht ja das Evangelium im Vordergrund und deswegen habe ich bisher von meiner Arbeit noch nicht viel oder nichts erzählt, aber ich wurde heute Abend angesprochen und deswegen doch mal drei Sätze dazu. Ich darf also Mitarbeiter sein im Missionswerk Friedensbote. Unsere Aufgabe ist es, Hilfsgüter nach dem Osten zu bringen. Kleidung, Schuhe, aber auch Lebensmittel, Brennmaterial, alles was man braucht, um zu überleben. Und wir sammeln also das meiste zumindest im deutschsprachigen Raum und dann wird das mit LKWs rübergebracht und verbunden mit dem Evangelium. Also die Verbreitung von der frohmachenden Botschaft, das ist uns auch im Missionswerk wichtig. Dazu drucken wir Bibeln, Bibelteile, gute Literatur und die Menschen im Osten, die hungern danach. Man bekommt das förmlich aus den Händen gerissen, gute Literatur. Wer sich weiter informieren möchte, deswegen habe ich die drei Sätze gesagt, ich habe drei Heftchen mit. Zum einen die Missionsnachrichten. Das ist der detaillierte Bericht für die letzten beiden Monate, was wir tun durften, so als Information für unsere Missionsfreunde. Dann liegt noch die etwas dickere, schmale Broschüre. Mission in den Ländern des Ostens. Hier stellen wir uns vor. Was machen wir überhaupt? Wer also sich einen Überblick verschaffen will, was wir als Missionswerk überhaupt tun, in welchen Bereichen wir tätig sind, welche Projekte wir unterstützen, hier ist ein guter Überblick, im Internet natürlich auch. Und ganz aktuell ist bei uns die Weihnachtsvorbereitung, Weihnachten für jedes Kind, die Weihnachtspäckchenaktion. Und wir hören immer wieder von Kindern, die uns teilweise auch dann schreiben, ich habe noch nie ein Geschenk erhalten. Das ist also für uns unvorstellbar, aber im Osten Europas und Asiens ist das oft so, dass Kinder einfach nichts geschenkt bekommen können, weil Eltern nicht genügend haben. Und da dürfen wir die Hände öffnen, dürfen von unserem Überfluss geben und Kindern eine Freude machen. Und das ist nicht nur eine Freude dann für das Kind, sondern in der ganzen Familie. Ich habe das immer wieder erlebt bei solchen Verteilaktionen von den Weihnachtspäckchen, die machen das nicht auf. Wenn wir vielleicht uns erinnern an unser Weihnachten, wenn wir es in Familie, also kaum, dass das Paket die Kinder in der Hand haben, so, also ich weiß noch, zu DDR-Zeiten haben wir das säuberlich aufgemacht und das alles wieder zusammengefaltet, weil das Geschenkpapier konnte man ja nochmal verwenden. Ja, jetzt wird es zerfetzt. Aber im Osten, die lassen das Paket zu und nehmen das so, wie es ist, mit nach Hause. Und dann ist das nochmal ein Fest in der Familie zu Hause. Wird aufgemacht und meist ist das auch so gepackt, dass auch für mehrere Kinder da durchaus was drin ist. Ich freue mich ganz sehr, dass wir uns heute zu diesem Thema Gedanken machen. Dein Leben hat Konsequenzen. Und ehe wir so richtig einsteigen in das Thema, und das gehört auch schon dazu, ist nicht außerhalb, möchte ich eine Frage stellen. So für uns alle, beantwortet jeder für sich, wenn er eine Antwort findet. Für wen ist denn die frohmachende Botschaft? Wir haben in den ganzen Tagen von Jesus Christus gehört, erzählt und sicherlich hat jeder das auch schon anderweitig Berührungspunkte gehabt mit der Bibel, mit Gott, mit Jesus Christus, seinem Sohn, zumindest was gehört. Für wen ist diese Botschaft? Wer braucht die ganz dringend? Das ist eine gute Antwort, das ist richtig. Wir brauchen die alle. Aber sind wir alle der Meinung? Also es wäre schön, wenn wir das wirklich wissen. Alle, die wir hier im Raum sind und vielleicht auch später, die es von der MP3 hören, wir brauchen Jesus Christus alle. Aber das haben nicht alle immer gewusst. Und gerade die Begebenheit, die ich heute erzähle und die wir uns auch lesen wollen aus Gottes Wort, da ist das gerade eben nicht so. Da haben die Zuhörer gemeint, wir brauchen das nicht. Ich komme gut ohnehin. Und speziell die Pharisäer und Schriftgelehrten haben das gedacht, dass sie ohne Jesus Christus auskommen können. Aber ich den Text lese, nochmal zur Einleitung von der Überschrift her, dein Leben hat Konsequenzen. Ja, wir alle, was wir tun, hat Folgen. Das ist ein anderes Wort für Konsequenz, also das, was man tut, hat eine Folge. Und das lernen schon Kinder ab dem Babyalter. Also wenn dann so 3, 4 Monate und sitzt im Stühlchen, dann ist das Erste, was dann Kinder lernen oder was Kinder testen, um es zu lernen, das Spiel, ich schmeiß runter, Mama hebt auf. Also alles, was in Reichweite ist, runter. Und manchmal wird es vielleicht uns als Erwachsene nerven, weil es immer wieder macht. Da kann man den Löffel hochlegen und dann 2 Sekunden später liegt er wieder unten. Entweder mit einer Bewegung so oder ganz bewusst genommen, rüber an die Seite und losgelassen. Ein Kind macht das nicht, um die Mama zu beschäftigen oder gar zu ärgern. Ein Kind will ganz genau wissen, passiert jetzt wieder das Gleiche. Also man kann einen physikalischen Vortrag vom Gesetz der Schwerkraft halten, aber das wird das Kleinkind nicht interessieren. Die testet und probiert das aus. Wenn ich das fallen lasse, fliegt es auch diesmal nach unten. Oder fliegt es vielleicht mal zur Abwechslung woanders hin. Immer wieder wird es ausprobiert. Und da kann die Mama auch lange erzählen und warnen und sagen, fass das nicht an, das ist heiß. Heiß, heiß, heiß. Ja, vom Tonfall merkt das Kind schon ganz genau, oh, jetzt, das klingt gefährlich, wie die Mama das jetzt so ruft. Aber wenn die Mama den Kopf wegdreht, dann wird's das doch ausprobieren wollen, was ist denn heiß? Was ist denn so schlimm dran, wenn was heiß ist? Und so müssen Kinder eben durch Erfahrungen lernen. Also ich sage jetzt nicht, dass man das Kind unbeobachtet in eine Flamme greifen lassen darf oder an den heißen Ofen oder Herd oder an den heißen Topf. Aber wenn man als Eltern abschätzen kann, das ist ungefährlich, das ist noch warm oder sehr warm, aber nicht so, dass da Verletzung entstehen kann, dann muss ein Kind auch mal dran fassen, um zu wissen, ja, das ist heiß. Und das ist nicht angenehm und deswegen ist gut, wenn ich auf die Mama höre und das dann nicht anfasse, wenn sie so ruft. Unser Leben hat Konsequenzen. Und wir brauchen alle die frohmachende Botschaft, weil unser Leben in Gefahr ist. Und darum ging es in den vergangenen Tagen und auch heute. Und da ist keiner von uns ausgenommen, auch diejenigen, die schon vielleicht viel mit der Bibel zu tun hatten oder haben, die vielleicht auch aus gläubigen Elternhäusern stammen, da aufgewachsen sind. Und diese Botschaft, die brauche auch ich. Also ich bin zwar jetzt hier 2 Stufen da über euch stehend, aber nicht in dem übertragenen Sinne. Ich stehe nicht über euch. Und wenn mein Leben und das, was ich gemacht habe, wenn das in der Zeitung stehen würde, ja, würde ich mich an mancher Stelle in Grund und Boden schämen. Also ich bin auch nicht besser als ihr. Und dass ich jetzt rede und du, ihr braucht Jesus Christus ganz besonders, weil ihr ach so schlimme Leute seid. Nein, jeder braucht. Und gerade die, die meinen, sie sind gut, die brauchen wahrscheinlich den Herrn Jesus am dringendsten, weil die noch nicht mal begriffen haben, wie schlimm ihr Zustand ist. Und da sind wir ganz genau beim Text, der Herr Jesus unterhält sich mit den Menschen und da sind auch Pharisäer und Schriftgelehrte dabei. Pharisäer, das ist also diese religiöse Elite. Wir hatten gestern von dem Mann uns unterhalten, der zum Hohen Rat sogar gehörte. Und diese Pharisäer, die waren überwiegend der Überzeugung, wir haben unseren Platz bei Gott sicher. Wir brauchen keine Hilfe und auch keine Rettung. Die haben dem Herrn Jesus mal ganz offen ins Gesicht gesagt, wir sind niemandes Sklaven, wir haben keine Sünde, wir brauchen das alles nicht. Johannes 8. Und der Jesus hat gesagt, wenn ihr frei wärt, wie ihr das vermutet, dann würdet ihr euch anders verhalten. Also hier der Herr Jesus wieder im Disput mit den Pharisäern, oder man muss es anders sagen, der Jesus hat erklärt, und die Pharisäer, die haben ihn verhöhnt sogar. Die haben ihn ausgelacht, verspottet. Der Jesus hat zum Thema Geld was gesagt, und die Bibel hat zu allen Lebensbereichen verbindliche Maßstäbe und Aussagen. Die Pharisäer, die sehr reich waren, die haben das sich nicht gerne angehört, und dann ist das ja so, wir kennen das Sprichwort, getroffene Hunde bellen. Und als die Pharisäer sich in den Bildern, die der Jesus gebraucht hat, sich wiedererkannt haben, naja, da gibt es immer 2 Möglichkeiten. Wenn man merkt, das redet zu mir, dann kann man zurückschießen. Dann kann man sagen, aber du, kennen wir auch in unserem Leben, wenn mir jemand was sagt, also Michael, das ist nicht in Ordnung oder so, ja, dann ist der erste Gedanke oftmals, ja, der ist auch nicht besser. Und so reagieren auch die Pharisäer, verhöhnen den Herrn Jesus, verspotten. Es wäre besser, und das ist die 2. Möglichkeit, wenn sie genau hingehört hätten, mit offenem Herzen, um daraus zu lernen. Also es geht und ging in der Vorgeschichte um das Thema Geld, Reichtum und auch darum, dass besonders die reichen Leute Christus nicht brauchen, den Herrn Jesus nicht brauchen. Das war die Überzeugung. Und deswegen erzählt der Jesus eine Geschichte, die damals bekannt war. Also ich bin überzeugt, im Lukas-Evangelium Kapitel 16 ab Vers 19, das ist kein Gleichnis, wo der Jesus sich was ausdenkt, einen Vergleich, um was deutlich zu machen, sondern das ist eine buchstäblich geschehene Geschichte, vermutlich gar nicht so sehr lange her und in der Gegend von Jericho, wo sich der Jesus gerade aufhielt. Ist deswegen kein Gleichnis, so meine Überzeugung, weil da auch Namen vorkommen. Und das ist sonst in keinem anderen Gleichnis, was der Jesus gebraucht, der Fall. So, jetzt lese ich den Text. Lukas Evangelium Kapitel 16 ab Vers 19. Der Jesus erzählt, es war ein reicher Mann. Und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber, mit Namen Lazarus, lag an dessen Tor voller Geschwüre. Und er begehrte, das heißt, er wünschte sich, mit den Abfällen vom Tisch des Reichen sich zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades, das heißt im Totenreich, und zwar eben auch in dem Bereich des Totenreiches, wo es nicht schön ist, wo es jetzt schon für die, die dort sind, Leid gibt, das füge ich schon mal so ein. Lies nochmal. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kind, gedenke, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu diesem allen ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch herübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Er aber sprach, dann bitte ich dich nun, Vater, dass du ihn in das Haus meines Vaters sendest, denn ich habe 5 Brüder, dass er ihnen eindringlich Zeugnis ablege, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham aber spricht, sie haben Mose und die Propheten, mögen sie die hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn jemand von den Toten zu ihnen geht, so werden sie Buße tun. Er aber sprach zu ihm, wenn sie Mose und die Propheten nicht hören, so werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn jemand aus den Toten aufersteht. Bis hierher der Bibeltext. Wir wollen uns das jetzt anschauen und uns also mit hineinnehmen lassen, also Ursprung und Grund, weshalb der Jesus diese Begebenheit nochmal erzählt, die, ich bin überzeugt davon, damals bekannt war, auch den Zuhörern bekannt war. Aber die kannten natürlich nur den ersten Teil. Die wussten nur, der ist gestorben. Wahrscheinlich hat sich um den Lazarus niemand bemüht. Aber der reiche Mann, da wussten sie, ja, der ist gestorben. Den haben wir begraben. Da gab es eine große Beerdigungsfeier mit viel Prunk und Gloria, wurde der zu Grabe getragen. Und die halbe Stadt hat geweint und getrauert um diesen lieben Mann. Und waren traurig, dass der nicht mehr ist. Also diesen ersten Teil wussten sie. Aber was dann ist, in dem unsichtbaren Bereich, das war, ich nehme schon mal vorweg, ein Schock für die Zuhörer. Von dem Denken der Pharisäer, Schriftgelehrten allgemein, des Volkes Israels, muss man noch erklärend hinzufügen, dass die eine ganz einfache Regel hatten. Und die Regel ist nicht richtig, aber die war damals eben verbreitet und die müssen wir kennen, um das richtig einzuordnen. Damals hat man gemeint, wer reich ist und wem es gut geht, der hat eine tolle Beziehung zu Gott. Also wenn jemand eine gute Beziehung zu Gott hat, dann ist er reich. Also es hat ganz ursächlich was miteinander zu tun. Und die Idee, ich sage mal so, man kann darauf kommen durchaus. Im dritten Buch Mose, auch im fünften Buch Mose, da sagt Gott ganz deutlich, allerdings dem ganzen Volk, und das kann man nicht unmittelbar adaptieren auf jeden Einzelnen, aber ich lese doch mal zwei Verse vor, woraus eben das damals die Menschen genommen haben. Fünftes Buch Mose, Kapitel 28, zwei Verse und weiter hinten auch noch zwei Verse. Gott sagt durch Mose zum Volk, und es wird geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes ganz genau gehorchst, dass du darauf achtest, all seine Gebote zu tun, die ich dir heute befehle. Dann wird der Herr dein Gott dich als Höchste über alle Nationen der Erde stellen und alle Segnungen Gottes kommen über dich. Und zwei Beschreibungen noch dazu. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist. Und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an allem Guten, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs und Frucht deines Ackerlandes und so weiter. Also, ich fasse es mit einem Satz zusammen. Wenn ihr mir gehorsam seid, sagt Gott, dann geht es euch gut. Und dann habt ihr reiche Ernten und alles mögliche gesunde Kinder und vieles, vieles Gutes mehr. Aber auch das Gegenteil, im gleichen Kapitel noch. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes nicht gehorchst, dass du nicht darauf achtest, seine Gebote und Ordnungen zu halten und zu tun, die ich dir heute gebiete. Dann werden all die Flüche über dich kommen und dich erreichen. Der Herr wird die Pest an dir haften lassen, bis er dich ausgerottet hat aus dem Land, wohin du kommst, und andere werden es in Besitz nehmen. Der Herr wird dich schlagen mit Schwindsucht, mit Fieberglut und Hitze und Entzündung, Dürre, Getreidebrand, Vergilben des Korns und so weiter. Die Aufzählung von Gott. Und daraus kann man schon ein Stück schließen, wenn jemand Gott gehorsam ist, dann ist das ein reicher Mann und ist jemand Gott ungehorsam, dann geht's ihm dreckig. Und jetzt verstehen wir auch das Beispiel, was der Jesus erzählt. Da ist dieser arme Mann, der arme Lazarus, krank noch, Geschwüre von oben bis unten und arm, wünscht sich von den Abfällen des reichen Mannes essen zu dürfen. Selbst das darf er nicht. Ja, da war bei den Juden abgeschrieben. Und die haben geurteilt, das ist Gottes Strafe, dass der da vor dem Tor des reichen Mannes liegt und dem es so schlecht geht. Dass der bitter krank ist und nichts hat, ist Gottes Strafe, hat er verdient. Und ebenso andersrum, dass dieser reiche Mann in Saus und Braus lebt, dass für den jeden Tag, Weihnachten, Geburtstag und Ostern und alles auf einen Tag, dass der jeden Tag feiert, als gäbe es keinen Morgen mehr, das hat er sich verdient, weil er so ein guter, ich sag mal so übertragen, so ein guter Christ ist. So haben die Leute vermutet. Noch ein paar Dinge, die uns hier geschrieben stehen im Text. Er kleidete sich in Purpur, das sind also ein sehr buntes Gewand, Purpur, also rot, der Farbe, in feine Leinwand im nächsten Teil des Satzes. Das ist also ein Kleiderstoff, der sehr hell ist, sehr kühlend auch. Also wenn man der Hitze Israels lebt und da auch läuft, da kommt man schnell ins Schwitzen. Aber die Leinwand, dieser feine weiße Stoff, hat A, den Vorteil, dass er die Sonnenstrahlen ein Stück weit reflektiert und dann wirkt der kühlend. Konnte sich aber nicht jeder leisten. Waren Kleidungsstücke, die sonst nur Könige hatten. Und er lebte fröhlich und in Prunk. der hat gelebt wie ein König. Nach jeder Seite hin jede Menge Bedienstete, brauchte auf das Geld nicht zu gucken, jeden Tag Feste. Aber was wir hier nicht lesen, ist, dass der sich irgendwie Gedanken drum gemacht hätte, was will Gott denn von mir? Und so kommt es, dass der also stirbt. Lazarus, von ihm wird auch berichtet im Vers 20, wie gesagt, hier die Besonderheit, dass es einen Namen gibt. Wir wissen nicht so sehr viel über diesen reichen Mann und wir wissen auch nicht sehr viel über diesen armen Lazarus. Aber allein schon, dass der Name genannt ist, das zeigt uns, es steht in der Bibel, dass unsere Namen im Himmel angeschrieben sind. Und zwar von denen, die eine Beziehung zu Gott haben. Und wenn ein Name genannt wird, ich kenne dich mit Namen, sagt der Jesus zum Volk Israel. Und auch im Johannesevangelium Kapitel 10 sagt der Jesus, ich kenne alle meine Schafe mit Namen. Und wenn dann ein Name genannt ist, dann bedeutet das im übertragenen Sinne, den Lazarus kenne ich. So von Gottes Seite aus gesehen. Lazarus hatte eine Beziehung zu Gott. Gleichzeitig ist es auch interessant, dass was der Name Lazarus bedeutet, Gott ist Hilfe. Obwohl dieser Mann also offensichtlich nichts hatte, noch nicht einmal Freunde, Bekannte, Verwandte, die ihm irgendwie geholfen hätten, aber sein Name, Gott ist Hilfe, und Namen haben in der Bibel immer eine direkte Bedeutung zum Leben eines Menschen, gerade wenn der Name auch genannt ist. Gott ist Hilfe. Lazarus hat seine Hilfe bei Gott gesucht. Wie oft wird er gebetet haben? Aber auch das ist es nicht das Einzige. Er hat seine Hilfe bei Gott gesucht. Er hat versucht, so zu leben, dass es Gott gefällt. Und er hat seine Schwierigkeiten und alles immer Gott gesagt. Und der war hingeworfen. Das ist auch noch ein interessanter Begriff. Er lag, so ist es in meiner Übersetzung beschrieben, aber es ist noch tiefer, noch intensiver, dieses Wort im Original, im Griechischen. Das heißt ballo, dieses griechische Wort, hingeworfen, oder es wird auch verwendet für weggeworfen. In diesem Sinne wird dieses griechische Wort ursprünglich verwendet. Also dieser Lazarus, der wurde buchstäblich weggeworfen, ausgesondert, untauglich für die Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob wir uns da hineinversetzen können. Vielleicht manchmal ein Stück weit. Oftmals werden kranke Menschen, gerade wenn sie älter sind, zum Sterben nach Hause geschickt. Und ich will da gar nichts Böses unterstellen. Sicherlich haben sich die Ärzte im Krankenhaus viel Mühe gegeben. Aber wie fühlt man sich selbst, wenn man dann gesagt hat, also Sie können heimgehen, wir können Ihnen nichts mehr Gutes tun, wir können Ihnen nicht mehr helfen. Was macht das mit einem selber, wenn man so dann weggeschoben wird? Lazarus ging es wirklich dreckig. Also er wünscht sich, von den Abfällen des Reichen zu essen, aber nicht mal das darf er. Und dann kommen auch noch Hunde und lecken seine Geschwüre. Ich bin mir nicht sicher, ob das was Gescheites ist. Auf der einen Seite habe ich mir mal nach einem Vortrag sagen lassen, dass das durchaus für diesen Kranken eine gewisse Erleichterung sein könnte, wenn die Hunde kommen und die Geschwüre diese offenen Stellen da ablecken. Aber auf der anderen Seite ist in Israel der Hund ein unreines Tier. Und also kein Israelit möchte gern intensiven Kontakt zu einem Hund haben. Also wie dem auch sei, jedenfalls kommen die Hunde, lecken seine Geschwüre. Und dann kommt der Punkt, bis zu dem hin haben das die Menschen beobachten können, wussten vielleicht um diesen armen und kranken Mann, der vor dem Tor lag, aber sie wussten ganz gewiss um diesen Reichen. Der Arme wurde irgendwo verscharrt, als er gestorben war, der Reiche, als er gestorben war, mit großem Prunk. Wahrscheinlich die ganze oder halbe Stadt unterwegs, Frauen vorweg, die lauthals geklagt, geweint haben. Auch das gibt es heute noch im Orient. Da werden dann Frauen bestellt, die lauthals schreien und klagen und weinen, werden auch als Klagefrauen, Klageweiber bezeichnet. Gibt es auch im Islam übrigens, die den Schmerz der Verstorbenen noch zusätzlich Ausdruck verleihen, indem sie auch noch mitrufen und eben mit laut weinen. Dann der Verstorbene, eingewickelt in Leinentüchern auf einer Bahre, so ist es damals üblich gewesen, wurde er zu Grabe getragen. Und dann die nächsten Angehörigen dahinter und der ganze Zug, vielleicht alle Menschen, mit denen er zu tun hatte. Ja, und dann wurde er begraben. Und dann schlagen die beiden ihre Augen in der Ewigkeit auf. Und ich möchte nochmal ganz stark betonen, dass wir hier also keine Erzählung haben, die man sich vielleicht irgendwie so vorstellen kann. Nein, das ist ein Tatsachenbericht. Der Herr Jesus, er hat als einziger die Möglichkeit, hinter die Kulissen zu blicken und weiß, wie es nach dem Tod, wie es in der unsichtbaren Welt aussieht. Und wir erhalten hier von Jesus Christus direkt unmittelbar einen Blick hinein und dürfen alles, was hier steht, durchaus buchstäblich nehmen. Ich sagte es vorhin schon, was für ein Schock für die Leute zu hören, dass der Reiche eben nicht dort ist, wo Abraham ist. Und dass der Reiche nicht seine Augen aufgetan hat im Paradies oder an diesem Ort, wo paradiesische Zustände herrschen, sondern dass der in Qualen ist. Ja, wie kann das denn sein? Dass dieser reiche Mann, der doch wohl offensichtlich so reich gesegnet ist von Gott, dass der jetzt auf einmal in der Gottesferne ist. Es lässt sich auch aus dem Alten Testament begründen, warum der dort ist. Also ich will das ganz bewusst sagen, der Reiche ist nicht deswegen dort, weil er reich ist. Also wir könnten das vielleicht von unserem kulturellen Hintergrund her denken. Der hat so viel Geld gehabt, wer weiß woher, vielleicht hat er sich's ergaunert oder irgendwie anderen unterschlagen. Wenn jemand ganz reich ist, dann assoziiert das bei uns manchmal durch Neid auch, dass man dem anderen was Böses attestiert. Also in Israel war das genau andersrum. Aber anhand von dem, was Gottes Wort sagt, ist es sehr gut zu erklären, dass dieser Mann eben nicht gottesfürchtig war und keine Beziehung zu Gott hatte. Eben ganz anders, als die Menschen vermuteten, die diesen reichen Mann kannten. Ich nenne mal zwei Bibelstellen, ich lese aber nur eine vor, die andere kann man dann auf der MP3 auch nachhören oder nachschlagen. Micha 6, Vers 8, diesen Vers lese ich, und im Hesekiel 18, Vers 31, 32 könnte man auch noch lesen. Man hat dir mitgeteilt, o Mensch, was gut ist. Und was fordert der Herr von dir? Als Recht zu tun und Güte, zu lieben und demütig zu gehen mit deinem Gott. Horch, der Herr ruft der Stadt zu, Rettung ist in deinem Namen. Hört, was die Zuchtrute ist und wer es so bestimmt hat. Im Buch der Sprüche steht das auch. Sprüche 17,5. Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Wer sich über sein Unglück freut, bleibt nicht ungestraft. So ähnlich wie diesen gibt es auch noch andere Verse, dass also ein Israelit durchaus verpflichtet war, seinem Nächsten zu helfen. Wenn also gemerkt hat, mein Nachbar oder irgendwer hier, jemand in der Stadt, der leidet ganz stark. Der hat nicht genügend zu essen, zu trinken, der hat vielleicht Schulden und so weiter. Dann waren die Israeliten verpflichtet, dem Nächsten Gutes zu tun, ihm zu helfen. Und dagegen hat dieser reiche Mann einfach verstoßen. Er hat sich nicht darum gekümmert und bemüht, wie es dem armen Lazarus ging, und hat nur an sich selbst gedacht. Also man kann diesen reichen Mann sehr gut mit dem Alten Testament beurteilen und dann auch nachvollziehen, dass Gott diesen reichen Mann eben nicht in den Himmel zu sich hineinlässt, sondern dass der in der Gottesferne aufwachen muss. Und der Abraham, in diesem Text haben wir es gelesen, der sagt ja auch zu ihm, du hast dein Gutes dir auf der Erde schon genommen. Du hast in Saus und Braus gelebt, dir hat's an nichts gefehlt, nach Gott hast du nicht gefragt und deswegen gibt es jetzt nichts mehr Gutes für dich. Also ein völlig anderes Ergebnis, als die Menschen damals vermutet hätten. Sie hätten gemeint, der hat im Himmel die erste Reihe oder einen Platz in der ersten Reihe bei Gott. Und jetzt stellen sie fest, nach der Beschreibung, wie Gott es gibt, wie der Jesus es gibt, dass dieser Mann eben nicht im Himmel ist, sondern in der Gottesferne. Ich denke, es ist wichtig, mir ist es wichtig, dass wir uns das sehr deutlich sagen, dass dieser reiche Mann gegen Gottes Anordnungen verstoßen hat. Wer seinen Nächsten verachtet, zeigt, dass er sündigt, aber wohl dem, der sich des Elenden erbarmt. Oder wer den Geringen unterdrückt, verhöhnt den, der ihn gemacht hat. Aber ihn ehrt, wer sich über den Armen erbarmt. Manche Versteile waren ähnlich, wie ich es vorhin gelesen habe. Also Sprüche 17, Sprüche 14, auch im 5. Buch Mose wird das sehr deutlich angeordnet. Ihr habt die Aufgabe, euren Nächsten zu unterstützen. Gut, das haben wir jetzt verstanden. Dieser reiche Mann erntet, was seine Taten wert sind. So könnte man es knallhart formulieren und so muss man es auch. Gottes Wort sagt uns sehr deutlich, diese Dinge, wenn es um die Konsequenzen unseres Lebens geht, dann muss man das aus der Perspektive heraus sehen, wie Gott das beurteilt. Sicherlich tut es uns im Herzen leid, dass jetzt jemand ist, der auf eine Ewigkeit hin für immer in der Gottesferne ist und der Qualen leidet, wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, buchstäblich, dieser reiche Mann, der wünscht sich, dass der Lazarus seinen Finger, die Spitze vom Finger ins Wasser taucht, dann den Weg darüber zurücklegt. Ich weiß nicht, wie viel dann noch an dem Finger Feuchtigkeit vorhanden ist. Und der reiche Mann das kleine bisschen auf die Zunge bekommt. Und er vermutet und hofft dabei, dass das eine kleine Erleichterung gäbe. Und da könnte man menschlich schon sagen, ist das nicht brutal, ist das nicht gemein, ist das denn nicht ungerecht, dass Gott so mit diesem reichen Mann verfährt? Wo bleibt denn da der liebe Gott, wenn der das jetzt so macht und den zulässt, dass dieser reiche Mann da in alle Ewigkeit hinein so schlimm leiden muss? Aber wir müssen es aus Gottes Perspektive sehen. Und die Perspektive Gottes ist, dass Gott nicht will, dass irgendjemand dorthin kommt. Gott möchte alle Menschen bei sich im Himmel haben. Er will eben gerade nicht, dass Menschen an so einen schrecklichen Ort kommen. Und wer aber dorthin kommt, so muss man sagen, der ist freiwillig da. Der ist nämlich deswegen freiwillig da, weil er die Gnade Gottes ausgeschlagen hat. Und ich habe das in den vergangenen Tagen auch schon so erklären dürfen. Der Herr Jesus, er hat das Trennende weggenommen. Wir haben alle, und da zähle auch ich genauso dazu, die Gottesferne verdient. Und diesen schrecklichen Ort, dort wo dieser reiche Mann sich befindet, diesen Ort, den haben wir alle verdient, auch ich. Meine Taten sind das wert, dass ich dorthin käme. Aber der Herr Jesus, er hat den Plan Gottes ausgeführt, diesen Rettungsplan, dass er die Sünde aller Menschen, auch meine Vergehen, auch die Dinge, die ich heimlich irgendwo gemacht habe und wo ich nicht will, dass es in der Zeitung steht, diese Dinge, dafür hat der Jesus die Strafe bekommen am Kreuz auf Golgatha. Und die Sünde, die ist nun jetzt gesühnt. Man bräuchte nicht mehr dafür bestraft zu werden. Die Frage ist nur, nehme ich das für mich persönlich in Anspruch, wie ein Geschenk, wenn die Geschenke zu Weihnachten vielleicht unter dem Tannenbaum liegen und die Kinder vor Vorfreude da ringsherum springen, dann werden die Eltern sagen, nein, jetzt noch nicht, jetzt ist noch keine Bescherung, du darfst das noch nicht nehmen. Vielleicht steht an jedem Geschenkpaket der Name schon dran, aber noch gehört es dem Kind nicht. Erst wenn dann die Eltern das Startsignal geben und wie auch immer die Tradition ist, dann die Kinder das in die Hände bekommen und das verteilt wird und die Kinder das Paket öffnen. Erst dann gehört es ihnen. Also öffnen, herausnehmen, in Besitz nehmen, für sich persönlich in Anspruch nehmen. Genau das ist der springende Punkt. Gott hat das Geschenk der Rettung für jeden Menschen bereitgelegt. Aber wir müssen es ergreifen, wir müssen es nehmen, Danke sagen und sagen, Herr Jesus, ich will dein Kind sein, ich will dir gehören, bitte rette du mich vor meiner eigenen Schuld und Sünde. Ich lese mal einen Vers in diesem Zusammenhang noch. Im Hesekiel steht das, die letzten Verse vom Kapitel 18. Werft von euch eure Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz und einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Gott hatte auch für diesen reichen Mann einen Platz im Himmel reserviert. Aber der wollte nicht dahin. Der wollte nicht auf Gott hören, der wollte nicht umkehren, der wollte nicht Gott sein Leben zur Verfügung stellen. Und deswegen durfte er dann seinen Platz im Himmel nicht einnehmen, sondern kam an den Ort, den Gott gemacht hat, gar nicht mal für Menschen, sondern diesen Ort, den hat Gott gemacht für Satan und seine Dämonen, wenn sie einmal bestraft werden und dorthin kommen. Und die Menschen, die kommen dann dorthin, weil sie die Rettung ausschlagen und den guten Ort nicht wollen. Zu Lazarus. Und jetzt wird es sehr viel freundlicher und sehr viel schöner. Lazarus stirbt. Er hatte auf der Erde, zumindest die letzte Lebensphase, hatte er es nicht besonders gut. Man kann sich kaum schlechter vorstellen. Er hatte Hunger, bekam verboten, sogar von den Abfällen des reichen Mannes zu essen. Und dazu noch krank, Geschwüre von oben bis unten, die sicher geschmerzt haben, gealtert haben, offen waren. Wahrscheinlich hatte er dazu Fieber. Wer medizinisch bewandert ist, der wird sicher mir da recht geben. Und dann kommen auch noch Hunde und lecken seine Geschwüre. Gut, das will ich jetzt nicht irgendwie negativ oder positiv einordnen. Ich stelle mir es jetzt nicht so schön vor, aber ich habe persönlich auch ein gespaltenes Verhältnis zu Hunden. Und dann ist es wie eine Erlösung für diesen Mann. Dann ist es buchstäblich eine Erlösung. Endlich sterben zu können. Gott ruft ihn zu sich in die Ewigkeit. Es ist noch nicht sehr lange her, da saß ich im Totenbett oder einem Bett eines Sterbenden und der hat sich dringend gewünscht, sterben zu können. Und er hatte große Schmerzen und es hat noch Stunden gedauert, bis Gott ihn in die Ewigkeit abgerufen hat. Gott weiß allein wohin. Der Lazarus stirbt, aber nicht einfach so. Der wird abgeholt. Engel kommen und tragen ihn in Abrahams Schoß. Und dann ist er dort an einem wunderbaren Ort. Wird getröstet für die Leiden, für die Schmerzen, für die Not, die er vorher hatte. Er ist an einem Ort, wo es Licht ist, wo es hell ist, wo es warm ist, und damit meine ich nicht nur die Temperatur, sondern wo die Liebe Gottes das Herz erwärmt. In der Offenbarung erhalten wir an mehreren Stellen Beschreibungen von diesem wunderbaren Ort, wo Gott jede Träne, die noch auf der Erde geweint wurde, von den Augen abwischt, wo es kein Leid, keine Trauer, keine Not und auch keine traurigen Gedanken mehr gibt. Alles nur noch wunderschön. Und das ist kein Vertrösten auf eine spätere Zeit, sondern das ist eine feste Gewissheit, die wir in Gottes Wort vorgestellt bekommen. Das ist buchstäblich und wirklich so. Und dieser Lazarus erhält dort alles Gute, was man sich nur vorstellen kann. Aber dann geht die Begebenheit weiter. Dieser reiche Mann, der sieht den Lazarus von ferne. Und er meint, ja, das ist ja ganz einfach, der Lazarus, der ist ja sehr viel tiefer gestellt gewesen als ich, der kann schon mal was für mich tun. Vater Abraham, sendet doch mal den Lazarus zu mir hier in die Hitze, in die Pein, in die Flamme. Nee, sagt Abraham, der bleibt dort, der hat's gut. Und Erleichterung für deine Qual, Nee. Du hast deine Entscheidung getroffen. Du hast mit deinem Leben dich für diesen Ort entschieden. Und das ist final. Das kann man nicht mehr im Nachhinein umdrehen. Dieser reiche Mann, er hat noch eine zweite Idee, wenn schon das nicht geht, dass ich irgendwie eine Erleichterung meiner Not und Qual erhalte, dann sollen wenigstens meine Angehörigen nicht mehr hierher kommen oder nicht hierher kommen müssen. Offensichtlich lebten seine Brüder, die er hatte, genauso wie er vorher. Und dieser Mann wünscht sich für seine Brüder, dass sie eben an einen besseren Ort kommen. Und das darf auch Trost sein für diejenigen, die vielleicht noch Angehörige haben, die den Herrn Jesus nicht kennen. Und manche, und ich habe das so ähnlich schon gehört, ich weiß gar nicht, ob ich da in den Himmel will, wenn ich nicht weiß, wo mein Ehepartner ist. Der ist vielleicht nicht bei Gott, dann will ich vielleicht da auch nicht zu Gott hin, dann bin ich wenigstens bei meinem Ehepartner. Nein, der würde sich, wenn er auch an diesem Ort der Qual ist, der würde sich wünschen, dass man eine bessere Entscheidung trifft, dass man nicht dorthin kommt. Ja, dieser Mann stellt sich vor, wenn so ein spektakuläres Ereignis wäre, dass jemand ja plötzlich durch die Straße läuft und sagt, ich war schon mal tot, ich komme aus dem Jenseits wieder zurück ins Diesseits und ich will euch warnen, dass ihr nicht an den schrecklichen Ort kommt, ihr müsst euch entscheiden für Jesus Christus. Wenn wir uns das mal versuchen, bildlich vorzustellen, wird es wahrscheinlich nicht lange dauern, dann kommt ein Auto gefahren und dann Männer in Weiß mit einer Zwangsjacke und könnte durchaus sein, dass man dann weggesperrt wird. Oder zumindest würde man von den Leuten, die das hören, als unzurechnungsfähig bezeichnet werden. Es würde einfach nicht funktionieren. Und deswegen hat Gott recht, wenn er so durch Abraham das sagen lässt. Wenn sie nicht auf Mose und die Propheten, also ein anderes Wort für, wenn sie nicht auf die Bibel hören, dann werden sie auch nicht überzeugt werden, wenn von den Toten jemand zurückkommt oder irgendwelche spektakulären Sachen passieren, dann werden sie auch nicht glauben. In Gottes Wort und aus Gottes Wort erfahren wir alles, was für unser Leben hier auf der Erde notwendig ist und auch alles, was notwendig ist, damit wir bei Gott im Himmel sind und dorthin kommen. Und das wünsche ich uns ganz sehr, dass wir die richtige Entscheidung treffen. Unser Leben, mein Leben hat Konsequenzen, dein Leben hat Konsequenzen. Und damit ist auf der einen Seite gemeint, so wie wir praktisch leben, aber, und das ist noch das Entscheidendere, die Frage, hast du eine Beziehung zu Jesus Christus? Vielleicht denkt mancher, ja, ich kenne doch Jesus. Ich habe von Jesus und von Gott schon von Kindheit auf oder an verschiedenen Stellen gehört. Ich versuche das mal anders zu erklären. Ich kenne Frau Merkel, kennt ihr bestimmt auch alle, unsere Bundeskanzlerin. Aber das ist ein anderes Kennen, als wenn die Frau Merkel mich kennt. Also ich kenne Frau Merkel aus den Medien, aus den Printmedien, aus dem Fernsehen und so weiter. Aber wenn jetzt jemand hingehen würde und würde sagen, Frau Merkel, kennen Sie den Michael Röhlich? Dann würde ich sagen, nee, kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Und so ist das mit der Frage, kennst du Jesus Christus? Und wenn du sagst, ja, ich habe schon in seinem Wort und aus Predigten und von der Kinderstunde und irgendwoher bei manchen Gelegenheiten von Jesus Christus schon gehört, dann ist das schön. Aber es kommt darauf an, dass Jesus Christus dich kennt. Das ist die Frage. Kennt Jesus Christus dich? Hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus? Hast du Vergebung deiner Schuld? Kennst du Jesus? Kennt Jesus dich? Und das ist die entscheidende Frage, die dann auch die Konsequenz bestimmt und die Folge bestimmt, wo man seine Augen aufschlägt. Ich habe schon manchmal von Menschen gehört, ich lebe doch so und so und Gott wird mit mir zufrieden sein und ich habe niemandem was Böses getan und ich lebe ein anständiges, bürgerliches Leben. Und wenn Gott mich nicht in seinen Himmel hineinlässt, dann ist er da alleine. mal ein bisschen flapsig ausgedrückt. Aber das ist nicht der entscheidende Punkt, ob ich ein gutes Leben gelebt habe. Die Frage ist wirklich, habe ich eine Beziehung zu Jesus Christus? Das ist das Entscheidende. Ich wünsche uns ganz sehr, dass niemand nach Hause geht, ohne diese persönliche Entscheidung heute zu treffen, weil wir nicht wissen, wie viel Zeit wir noch zur Verfügung haben, diese Entscheidung zu treffen. Dieser reiche Mann in der Geschichte wollte sicherlich auch noch viele Jahre leben. Er hatte sicher in seinem Keller noch genügend Wein und in seinem Getreidespeicher noch genügend Getreide für Brot und manches mehr und seine Tiere für saftige Braten. Der wollte noch nicht in die Ewigkeit. Das sucht sich keiner heraus. Wir wissen nicht, wann Gott unser Lebensende bestimmt. Deswegen gilt es, die Gelegenheit heute zu ergreifen. 1952, genau am 28.11., gab es einen großen Sturm auf der Nordsee und die Teeswood, ein großer Frachter, noch mit Kohle betrieben, befand sich auf der Nordsee in den Hafen nach Borkum. Und die Zufahrt zu diesem Hafen Borkum, die ist durch Sandbänke, ist das sehr schwierig, dorthin zu kommen. Und der Kapitän, er hat selbst schon große Bange, hoffentlich laufen wir durch diese hohen Wellen und durch diesen Sturm nicht auf irgendeine Sandbank auf. Und so überprüft er immer wieder die eigene Position und auch die Untiefen und die entsprechenden Sandbänke, dass er ja sein Schiff, die Teeswood, heil in den Hafen der Borkum bekommt. Aber dann passiert es etwa 17 Uhr, dass der Frachter durch eine Riesenwelle hochgehoben wird und mit voller Wucht mit dem Bug in eine Sandbank einspickt. Und der Bug ist rammelfest in diesem Schlick und Sand festgerammt und auf das Heck dieser Teeswood, da schlagen die Brecher ein. Und dem Kapitän ist sofort bewusst, das ist nicht die Frage ob, sondern nur noch die Frage wann das Schiff in der Mitte auseinanderbricht. Sofort sendet er SOS nach dem Hafen und aus Borkum macht sich auch sofort der Seenotrettungsdampfer, Borkum hat den gleichen Namen, macht sich auf den Weg. Er hatte Notdienst und Bereitschaftsdienst und wenige Minuten später macht sich dieses Rettungsschiff auf den Weg. Aber sie brauchten durch den Sturm und durch den Wind eine ganze Zeit, etwas über eine halbe Stunde brauchten sie, um bei der Teeswood anzulangen. Und als sie dort waren, ist von der Teeswood nur noch die Hälfte übrig. Also das Heck ist schon abgebrochen und versunken. Von der Mannschaft der Teeswood, 15 Seemänner, haben sich alle an Bug der Teeswood an der Reling festgeklammert. Und die Gischt, es war also mittlerweile ja schon abends, 17.35 Uhr, und durch die Gischt und durch den heftigen Regen und Sturm konnte man kaum der Hand vorm Augen sehen. Und so überlegt der Kapitän, wie komme ich an dieses Frachtschiff bzw. an die Reste heran? Wie kann man die Seeleute retten von dem Bug herunter? Und so fährt der Kapitän mit seinem kleinen Rettungsschiff unter dem Bug, unter der Reling dieser Teeswood hindurch und hupt mit seinem Signalhorn, was das Zeug hält. Und der Steuermann der Borkum ruft durch das Megafon, springt! Und schon ist das Schiff durchgefahren, er kann nicht anhalten, weil sonst die Gefahr besteht, an das Schiff herangeschleudert zu werden und selbst zu zerschellen. Die Borkum dreht eine Schleife und wieder fährt sie unten drunter durch und ins Megafon ruft der Steuermann, springt! Der Kapitän der havarierten Teeswood begreift, dass sie springen müssen, dass es die einzige Rettung ist. Und während sonst bei verschiedenen Situationen der Kapitän ja als letzter von Bord gehen muss, ist das hier in dieser Situation anders. Er muss seinen Männern mit gutem Beispiel vorangehen und so springt er beim dritten Anlauf selbst. Zwei Männer, die auf der Borkum unten stehen, fangen ihn so auf, zerren ihn richtig hinein in das Schiff. Der Kapitän ist in Sicherheit. Und wieder dreht die Borkum eine Schleife Und diesmal hat der Kapitän das Megafon selbst in der Hand und schreit hinein, springt. Wieder springt ein Seemann von der Reling hinunter in die Tiefe. Und er sieht das Schiff unter sich nicht. Er springt einfach ins Bodenlose. In der Hoffnung, dass unten gerade in dem Moment noch rechtzeitig das Rettungsschiff vorbeifährt. Immer wieder fährt die Teeswood hindurch. Es sind schon 13 Männer gerettet und 2 krampfen sich oben noch an der Reling fest. Und immer wieder fährt die Borkum unten durch. Immer wieder ruft der Kapitän ins Megafon, dass sie doch springen sollten. Er ruft, er bettelt, dass sie springen müssen, dass es die einzige Möglichkeit ist. Als die Borkum das 19. Mal drunter durchgefahren ist und das 20. Mal an der Teeswood vorbeifahren will, ist die Teeswood weg. Und mit ihr die letzten beiden Seemänner. Vielleicht denkst du auch, was weiß ich denn, wenn ich mein Leben dem Herrn Jesus übergeben habe, was dann ist? Vielleicht darf ich dies oder jenes nicht mehr tun. Vielleicht gibt es Arbeitskollegen oder irgendwer, der mich verlacht, der dann nichts mehr mit mir zu tun haben will. Das Leben dann mit dem Herrn Jesus wird vielleicht komplett anders sein. Die Ungewissheit, ich habe Angst zu springen. Aber es ist die einzige Chance zur Rettung. Und ich wünsche das uns allen, dass wir uns nicht an dem verlorenen Teil unseres Lebens festklammern, nur aus Angst vor dem Neuen, sondern dass wir in die rettenden Arme Jesu Christi springen. Ich möchte gern mit uns beten und wem das möglich ist, der darf gern aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken für dein gutes Wort und auch für die Begebenheiten, die wir auch heute uns anschauen konnten. Auch wenn das mahnend ist, vom Tod und über den Tod, da denken wir eigentlich nicht gerne nach. Und solche mahnenden Worte und Erklärungen von der Hölle, das hören wir auch nicht ganz so gern. Aber du lässt es uns mitteilen, weil du, Herr Jesus, gerecht bist und weil du mit offenen Karten spielst. Du willst uns mitteilen, dass wir wissen, was auf uns zukommt, dass wir nicht irgendwann sagen könnten, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich mich vielleicht doch anders entschieden. Du teilst uns die Konsequenzen genau mit, damit wir unsere Entscheidung so treffen können, wie es dann der Konsequenz, die wir bekommen, dann entspricht. Herr Jesus, danke für dein Werben. Danke für die frohe Botschaft, dass wir in dir und durch dich Zugang zu Gott haben und dann hier auf dieser Erde schon mit dir leben können, ein sinnvolles Leben und ein Leben, was dann hineinmündet in die Ewigkeit bei dir. Ach, das ist so wunderbar. Herr Jesus, ich bitte dich, dass wir es alle begreifen, heute Abend auch, und dass wir diese gute Entscheidung treffen, die dann gute Konsequenzen nach sich zieht. Bitte rede du jetzt selbst zu uns. Vielen Dank für dieses Angebot, Herr Jesus. Amen.